Wer ein Haus baut, der kommt um ein Gerüst nicht drumherum. Das ist so. Hat jemand von euch schon mal um das Haus, in dem er gewohnt hat oder jetzt gerade wohnt, schon mal ein Gerüst gehabt? Ich kenne sowas. Ja, viele von euch haben sowas schon mal erlebt. Wenn ein Haus umgewandelt wird oder vor allen Dingen, wenn es gebaut wird, braucht man dringend ein Gerüst. Am Anfang wird gebaggert, das Fundament wird gegossen. Und sobald man anfängt, in die Höhe zu bauen, sobald Mauersteine kommen, wird ein Gerüst aufgebaut. Ohne geht's nicht. Ist auch gar nicht erlaubt in Deutschland. Geht ja auch gar nicht wirklich praktisch, wenn man die Fenster einsetzen will, Fensterbänke und dann natürlich verputzen und streichen. Mein Bruder, der baut gerade ein Haus und hat mir vor kurzem ganz begeistert sein erstes Bild geschickt von dem Haus ohne Gerüst. Und das sieht natürlich fantastisch aus. Man ahnt die Schönheit von so einem Haus überhaupt nicht, wenn die ganze Zeit so ein Gerüst davor steht und alles komplett in Alu oder in Eisen eingehüllt ist. Und dann, wenn das Gerüst irgendwann mal wegkommt, dann kann man die Schönheit von diesem neuen Haus erst richtig erkennen. Und das ist dann so ein Moment, den kann man emotional einfach feiern und sagen, ja, cool. Und genauso wie es mit diesem Gerüst ist, dass man das braucht, um ein Haus zu bauen, genauso ist es tatsächlich mit Gottes Reich. Gottes Reich wird gebaut. Da ist eine Konstruktion davor. Das ist noch nicht fertig. Das Fundament ist gelegt, aber es ist noch nicht fertig. Und deshalb ist für mich so ein Gerüst ein gutes Bild dafür, dass Gott sein Reich baut. Und Jesus hat in dem Vaterunser genau davon gesprochen. Das Vaterunser ist einer der, nicht nur einer, wahrscheinlich der beliebteste Text der ganzen Welt. Der bekannteste Text der ganzen Welt. Viele Menschen kennen ihn auswendig, das Vaterunser. Und in diesem Vaterunser gibt es einen Satz, von dem ich mir gut vorstellen kann, dass Jesus sich auf diesen Satz am meisten gefreut hat. Ich glaube, dass dieser Satz tatsächlich sowas wie ein Lieblingssatz von Jesus war. Denn Gottes Reich war das Lieblingsthema von Jesus. Das Vaterunser beginnt, ihr könnt mitlesen, natürlich erstmal damit, dass wir zu Gott gehen und sagen, unser Papa im Himmel, Vater unser im Himmel, so kennen wir es. Dein Name werde geheiligt. Und dann kommt, wie ich meine, der Lieblingssatz von Jesus, dein Reich komme. Es war tatsächlich das Thema, was Jesus am meisten beschäftigt hat. Wenn ich heute Freunde besuche und sage, hey, was beschäftigt dich gerade, ins Austausch zu kommen, dann erzählt jeder so gerade seine Themen. Ich glaube, egal wann du Jesus fragst, Jesus, was beschäftigt dich denn gerade? Wir sagen, Gottes Reich. Dafür ist er gekommen. Das war sein Lieblingsthema. Alles, was er getan hat, alles, was er gesagt hat. Die ganzen Geschichten und Gleichnisse, die zielen alle auf Gottes Reich ab. Er erzählt Gleichnisse von einem verlorenen Schaf, die Gottes Reich erklären sollen. Er erzählt Gleichnisse von dem verlorenen Sohn, die erklären sollen, wie Gottes Reich funktioniert. Er erzählt von einem Senfkorn, was eingepflanzt wird und woraus ein Riesenbaum entsteht. Von einem Sauerteig, der durchsäuert wird. Von einem Festmahl, zu dem Leute eingeladen sind. Es geht ihm die ganze Zeit um Gottes Reich. Bis dahingehend, dass er von dem Wert von Gottes Reich spricht und Gleichnisse von einer Perle im Acker bringt. Jesus redet permanent von seinem Reich. Und in einem ganz tollen Vers, da sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und als Jesus das gesagt hat, waren die Leute natürlich extrem aufmerksam. Denn damals war es so, dass die Juden natürlich geprägt durch ihre Geschichte gehofft haben, dass Gottes Reich endlich anbricht. Und sie hatten ganz bestimmte Vorstellungen von seinem Reich. Jeder, der damals mit Jesus unterwegs war, der kannte die Geschichte, wie Israel entstanden ist. Dass irgendwann mal der berühmte König David kam und das Land erobert hat und erfolgreich war. Und dann kam sein Sohn Salomo, der in seiner großen Weisheit dieses Land zu Reichtum geführt hat und zu Frieden geführt hat. Und als Salomo starb, ging es bergab. 1000 vor Christus war die ganze Zeit mit David und Salomo. Aber als Salomo starb, war sich das Land nicht mehr einig und es teilte sich. Es entstand das Nordreich mit dem Namen Israel, es entstand das Südreich mit gerade mal zwei Stämmen, dem großen Stamm Juda und dem kleinen Stamm Benjamin. Und in diesem Südreich, das nannte man Juda, hat man sich selber verwaltet. Es gab also Israel im Norden, es gab Juda im Süden und sie waren komplett getrennt voneinander. Und irgendwann mal kam es soweit, 722 vor Christus, dass die Assyrer komplett das Nordreich übernommen haben. Und da ging die Tragödie weiter. Sie haben alle verschleppt und von den Leuten kam auch keiner mehr nach Hause. Und über 100 Jahre später, 597 vor Christus, erging es genauso oder fast genauso dem Südreich. Die Babyloner kamen mit König Nebukadnezar, haben Jerusalem erobert, ihre Hauptstadt, und haben mal eben die oberen 10.000 komplett weggenommen. Inklusive Daniel, von dem ihr vielleicht schon mal was gehört habt, Geschichten von Daniel aus der Löwengrube und so weiter. Der Prophet Daniel gehörte auch dazu. Und die Tragödie ging weiter. Von den Momenten an waren sie besetzt. Und sie waren erobert. Sie waren unterdrückt. Und dann ging es weiter. Die Ägypter haben mitgesprochen, die Syrer haben mitgesprochen. Sie wurden permanent unterdrückt. Irgendwann mal kam Alexander der Große mit den Griechen und hat das Ganze übernommen. Zuerst kamen noch die Perser mit Kyros II. Und Darius und haben das übernommen. Sie waren die ganze Zeit ein Spielball. Und dann zum Schluss kam auch noch Cäsar mit den Römern. Sie hatten nicht mehr die Kontrolle, sie hatten nicht mehr das Sagen, sie waren unterdrückt. Und jetzt kommt auf einmal Jesus und verkündet das Reich Gottes. Und sie werden aufmerksam und sagen, was passiert hier gerade? Auf einmal werden Träume wach, die da sind. Hoffnungen, die verschüttet wurden, kommen auf einmal wieder ans Tageslicht. Und sie hoffen natürlich, dass es endlich losgeht. Und wenn wir die Geschichte von Jesus lesen, die im Neuen Testament beschrieben wird, dann geht es im ersten Kapitel von Matthäus damit schon los, dass darauf hingewiesen wird, dass Jesus der König von einem Reich ist. Denn das erste Kapitel von Matthäus klingt für uns erstmal langweilig. Das ist ein Stammbaum. Da geht es von Abraham bis zu seinem Vater Josef erstmal komplett 40 Namen durch. Ist eigentlich total langweilig. Was uns damit aber gesagt werden will, ist, Jesus ist in einer Linie mit König David. Sein Ur-Ur-Ur, wer weiß wie oft Uropa, war König David. Und genauso seine anderen Opas dazwischen waren mehrere Könige. Und damit wird erstmal klar, Jesus ist in einer Königsfamilie groß geworden. Und dann in Matthäus Kapitel 2, und jetzt kommen wir schon fast zur Weihnachtsgeschichte, da sind dann die Sterndeuter, die einen Stern sehen und den deuten und merken, das kann nur das Zeichen von einem König sein, der geboren wird. Und dann gehen sie zu dem Herodes, den Großen, der sich damals als König der Juden bezeichnete, und haben gesagt, sag mal, wo ist denn der König? Wir haben gesehen, hier ist ein König geboren, wo ist er denn? Und der Herodes, der wird natürlich extrem kritisch. Da soll ein König geboren werden, ein König der Juden. Er ist doch der König der Juden. Und nicht nur das, er ist auch Herodes der Große. Den Namen hat er sich hart erarbeitet. Er war zwar eine Marionette von den Römern, aber er hat in den Möglichkeiten, die er hatte, ziemlich viel geschafft. Hat wirklich Jerusalem komplett umgebaut. Parkanlagen, Theater, Infrastruktur, Straßen. Die Leute waren schon begeistert von dem, was Herodes der Große alles so gemacht hat. Er hat einen riesen Palast gebaut und er hat den Tempel komplett umgebaut. Mauern, alles pompöser, größer. Und das Fundament heute von diesem Tempel, den Herodes gebaut hat, und von einer Wand steht heute noch, ist bekannt als die Klagemauer. Er hat wirklich von den Bauwerken Großes verbracht, dieser Herodes, hat sogar ganze Städte gegründet, wie Caesarea am Mittelmeer, wo keiner dran vorbeikam, der von Norden in Süden wollte oder vom Süden in Norden, vom Westen in den Osten, Osten in den Westen, vom Wasser zum Land, von Land zum Wasser. Er hat mit Caesarea eine Stadt gebaut, die ihm so viel Geld eingespielt hat. Herodes war wirklich der Große. Aber Herodes war auch der Brutale. Denn er hat festgehalten an seiner Position als König der Juden. Er war so brutal, dass seine Frau ihm irgendwann mal zu gefährlich wurde oder er das zumindest dachte, wenn es um seinen Thron ging, und dann hat er sie umgebracht. Und irgendwann mal hatte er den Eindruck, dass auch sein Sohn ihm gefährlich werden könnte und dann hat er den umgebracht. Und dann kommen die Sterndeuter und sagen, wo ist denn dieser König? Und Herodes, wie bitte? Der hatte schon sein Dolch hinten am Rücken. Und als die Sterndeuter nicht mehr zurückkommen und er nicht mehr erfährt, wo dieser König war, lässt er mal eben alle Babys in Bethlehem und drumherum alle töten. Herodes war auch Herodes der Brutale. Und genauso wie Herodes gab es schon viele Machthaber. Es gab schon viele Pharaonen vorher, die so regiert haben. Es gab viele Cäsars. Es gab viele Kim Jong-un und so, ne? Davon gab es viele. Imperatoren. Es gab alle möglichen Zaren, König, Könige, Präsidenten. Und viele von denen haben genau so agiert. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Sie sind alle gekommen und sie sind alle wieder gegangen. Und jetzt taucht Jesus auf. Und Jesus, der redet so, dass alle aufmerksam werden. Er wird bekannt im ganzen Land. Und dann gibt es diesen Moment, wo er mal eben aus dem Nichts heraus 5000 Männer satt macht, inklusive Familien. Und da war der Moment gekommen, wo die Leute gesagt haben, diese Sehnsucht nach Befreiung, nach Freiheit von diesen besetzten 1000 Jahren, endlich vorbei. Jetzt kommt der, der alles ändern kann. Weil wer aus dem Nichts 5000 Leute satt macht, der kann uns wirklich von den Römern befreien. Aber verwirrt waren sie auch. Was ist denn das für ein König? Wie kann der an die Macht kommen? Wo sind denn seine Soldaten? Wo ist denn die Armee? Wo sind seine Länder, seine Burgen, sein Geld, sein Reichtum? Nichts davon ist da. Und als Jesus später vor Pilatus steht, vor der Verurteilung, fragt ihn Pilatus, sag mal, was ist denn nun? Du bist doch König. Und dann sagt Jesus, ich lese euch das mal vor, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Und später spricht er zu den Pharisäern, die fragen, ja, was ist denn mit Gottes Reich? Das ist dein Lieblingsthema. Wenn ihr das Neue Testament liest, da kommen im Neuen Testament 99 Mal, kommt vor, dass Jesus von Gottes Herrschaft spricht, von seinem Reich. Und als die Pharisäer fragen, was ist denn nun mit dem Reich und wo ist denn das jetzt? Da sagt Jesus, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die wollten es greifen, die wollten es packen und sagen, wo ist denn das Gebäude, der Tempel, wo ist denn dein Reichtum? Und Jesus sagt, nee, das ist ein Missverständnis. So ist Gottes Reich nicht. Und Jesus beschreibt, wie Gottes Reich ist. Er sagt, in meinem Reich sind die glücklich und selig, die geistig arm sind. Die geistig arm sind. In meinem Reich sind die glücklich und können sich schätzen, die sanftmütig sind. In meinem Reich sind die glücklich, die nach Gerechtigkeit suchen. In meinem Reich sind die wichtig und glücklich und selig, die barmherzig sind. Die, die ein reines Herz haben, denen gehört mein Reich. In meinem Reich sind die glücklich, die Frieden bringen. In meinem Reich sind die sogar glücklich, die wegen ihres Einsatzes für mein Reich, wegen des Einsatzes für Gerechtigkeit verfolgt werden. So sieht mein Reich aus. In Gottes Reich, da suchen wir nicht nach Rache, da schenken wir Vergebung. In Gottes Reich, da suchen wir nicht nach Wertgegenständen und nach Reichtum, sondern wir suchen nach dem, was Gott heilig ist. In Gottes Reich, da lassen wir uns nicht mit dem Bösen ein. Da rennen wir vor dem Bösen weg. In Gottes Reich, da lieben wir unseren Nächsten wie uns selbst. In Gottes Reich, da beten wir. Und zwar auch für unsere Feinde. Das ist das Reich von Jesus. Und dieses Reich, das breitet sich aus. Es wird immer größer. Und vielleicht geht es dir so, dass du dir denkst, Mann, es ist noch nicht überall da. Das stimmt, denn es steht noch immer ein Gerüst. Gottes Reich hat angebrochen, wie Jesus das gesagt hat, aber es ist noch nicht überall. Wenn du dir dein Leben anschaust, deine Arbeit anschaust, deine Familie anschaust, es gibt überall Momente, wo du sagst, wo ist da Liebe, wo ist da Gerechtigkeit? Und wenn du dir die Welt anschaust, musst du sagen, wo ist da Gottes Reich? Und du hast recht. Du siehst genau die Bereiche, wo es noch nicht ist. Aber was Jesus sagt, ist, das Fundament ist da. Und ich baue mein Reich und es wird sich ausbreiten, wie der Baum, der durch ein kleines Senfkorn entstanden ist. Es wird immer größer werden. Das Gerüst steht noch da. Es wird der Tag kommen, an dem Jesus kommt. Da ist das Gerüst nicht mehr nötig. Denn dann ist es ganz da. Aber noch gibt es Momente, wo du es siehst und es gibt Momente, wo es noch nicht da ist. Und du bist eingeladen, Teil zu sein von diesem Reich. Du darfst mitbauen an diesem Reich. Ich hatte früher mal gedacht, okay, da, wo ich mich engagieren kann für Gott, wo ist das? Und das Erste, womit ich natürlich groß geworden bin und womit man eigentlich auch immer richtig liegt, ist, dass Gottes Reich natürlich die Gemeinde ist oder die Kirche. Aber Jesus sagt ja, hey, Gottes Reich ist nicht so, dass du sagst, ach guck mal, da ist es oder da ist es nicht. Gottes Reich ist nicht so, dass du ein Kirchengebäude siehst und sagst, da ist Gottes Reich. Gottes Reich ist unter uns. Und in meinem Denken, dass Gottes Reich Gemeinde ist, habe ich mich natürlich engagiert und es ist richtig, Gottes Reich ist in Gemeinde. Aber wir wissen, auch in dieser wunderbaren Gemeinde ist nicht immer nur Gottes Reich. Und wir gucken in die Kirchen und hören uns die Geschichten an, die erzählt werden von Missbrauchsfällen in großen Kirchen und wir denken uns, das hat mit Gottes Reich nichts zu tun. Gottes Reich will sich auch in der Kirche ausbreiten. Und sollte sich vor allen Dingen da sichtbar zeigen. Aber Gottes Reich ist nicht die Kirche. Es ist größer, viel größer. Und in meinem Denken, dass Gottes Reich, als ich so mit 18 mich besonders engagiert habe, ehrenamtlich in der Kirche, da war ich so darauf fixiert, dass Gottes Reich die Kirche ist, dass ich mich investiert habe und habe ganz vergessen, dass Gottes Reich auch noch woanders sein will. Und dann gab es ganz komische Momente. Ich habe ehrenamtlich die Jugendarbeit dort geleitet in meiner Kirche. Und ich habe mich für die Jugendlichen, die ja Teil der Jugendarbeit waren und damit Teil der Kirche und für mich Teil von Gottes Reich, habe ich mich für die Jugendlichen eingesetzt. Wenn mich da ein Jugendlicher mit um 3 Uhr nachts am Samstag angerufen hat, gesagt hat, hör mal, ich bin komplett zu, ich finde den Bus nicht mehr, ich war hier in der Kneipe, ich kann nicht mehr, habe gerade noch geschafft, deine Nummer zu wählen, kannst du mich abholen? Ich hätte ihn abgeholt. Und das ist noch nicht mal das Problem. Das Traurige ist, dass für mich an der Stelle da Schluss war. Denn mein Bruder, der nicht zur Jugendgruppe ging, war nicht Teil davon. Dem habe ich noch nicht mal bei Hausaufgaben geholfen. Versteht ihr? Das ist ein ganz komisches Denken. Und dann gab es noch blödere Momente, wo ich im Jugendgottesdienst war und ich habe mich um alle möglichen Jugendlichen gekümmert, weil die waren ja Teil von diesem Gottesdienst und den habe ich ja für Gott gemacht. Und wenn mein Bruder dann kam, dann habe ich den ignoriert. Krank. So krank kann man manchmal unterwegs sein. Tut mir heute noch leid. Ich wünschte, ich könnte diese Momente zurückdrehen und sagen, hey, brauchst du gerade meine Hilfe? Schön, dass du da bist. Gottes Reich ist sehr viel größer als Gemeinde. Natürlich ist es Gemeinde. Und genau hier sollte man Gottes Reich besonders sehen. Aber es ist größer. Natürlich fangen wir mal an. Ich fange erstmal an vom Kleinen. Es geht erstmal bei mir los. Und da könnte ich ja erstmal stöhnen. Ach nee, schon wieder bei mir, ja. Ja, bei uns, das ist oft das Anstrengendste, ne? Ich habe mal einen Leiter gehört, der gesagt hat, Leiter einer sehr großen Kirche, der gesagt hat, die Hälfte meiner Energie brauche ich, um mich selber zu leiten, bevor ich meine Hunderte von Mitarbeitern leite. Und so ist das in unserem Leben auch. Gott will natürlich, dass sein Reich in dein Leben kommt. Gott will, dass du barmherziger wirst, dass du liebevoller wirst, dass die Früchte, die Gott durch seinen Geist in dein Leben bringt, wie Freundlichkeit und Güte und Treue, dass sie in deinem Leben durchscheinen. Und deshalb ist das manchmal auch ganz schön anstrengend. Aber da geht's los. Denn wenn es in deinem Herzen nicht passiert, wenn es bei dir nicht passiert, dann kannst du Gottes Reich auch nicht effektiv mitbauen. Und wenn Gott Raum hat in deinem Leben, du bringst ihn ja überall mit, wo du hingehst. Wenn du mit Gott lebst, ist Gottes Reich überall da, wo du hingehst. Überall da, wo du bist. Und deshalb geht es dabei los, dass du Gottes Reich in deinem Leben baust. Dass du dir Zeit nimmst, dass Gott wirken kann, dass der Heilige Geist, der in deinem Leben ist, zu dir sprechen kann. Und was immer hilft, ist tatsächlich in der Bibel lesen. Oder sich die Bibel anhören. Oder sich vorlesen lassen, wie auch immer. Mit Gott ins Gespräch zu kommen, ihm sagen, was man denkt. Ihn fragen, hey, was beschäftigt dich heute? Wunder dich nicht, wenn Jesus sagt, ach, Gottes Reich übrigens. Ja, mit Gott ins Gespräch kommen, sein Reich bauen, es geht bei dir los. Und wenn wir jetzt eine Ebene weiterdenken, dann geht es weiter bei Familie. Finde einen Weg, wie du Gottes Reich förderst in deiner Familie. Meine Frau und ich, bei uns sieht das so aus, dass wir natürlich als Familie sonntags in die Kirche gehen. Ich bin meistens am Sonntag woanders, aber meine Familie bringe ich vorher in unsere Kirche nach Düsseldorf. Aber wir legen da Wert drauf, dass wir sagen, geht dahin mit uns gemeinsam. Meine Frau hat sich zur Tradition gemacht, dass sie morgens, wenn die Kinder frühstücken, ihnen immer aus der Kinderbibel vorliest. Das ist die Art, wie wir Gottes Reich bauen. Und wir legen immer Wert darauf, bevor unsere Kinder aus dem Haus gehen, die sind so im Alter zwischen 4 und 10, dass ihr das so einordnen könnt, ob es in den Kindergarten geht oder in die Schule geht. Ich fühle mich immer erst richtig wohl, wenn ich vorher noch mit meinen Kindern gebetet habe. Und die wissen auch, dass wir das machen. Und wenn ich sie zur Schule bringe und sie aus dem Auto rauslasse und sie sagt, ach, wir haben noch gar nicht gebetet. Stimmt, das ist normal, wir beten doch zusammen. Und bitten Jesus, dass sie Liebe erfahren und Liebe weitergeben. Das ist eine Art, Gottes Reich zu bauen. Wir haben unsere Tochter ermutigt, dass sie regelmäßig ihrem Patenkind schreibt, um zu sagen, hey, da kannst du schon jetzt mit 10 Jahren für Gerechtigkeit auf dieser Welt sorgen, dich einsetzen für andere. Gottes Reich in der Familie, es gibt sicherlich noch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, wie man Gottes Reich in der Familie baut, und da bin ich immer gerne im Gespräch, möchte gerne von euch lernen. Das sind Beispiele, wie wir es machen, aber Gottes Reich will in deiner Familie größer werden, bei dir und in deiner Familie. Und natürlich will Gottes Reich auch da, wo du im Alltag bist, tagsüber, für die meisten von uns, auf der Arbeit, da will Gottes Reich reinkommen. Dass du Stopp sagst, wenn du merkst, hier passiert Ungerechtigkeit. Der Klassiker von Ungerechtigkeiten ist im zwischenmenschlichen Bereich, dass schlecht über andere geredet wird, dass Menschen gemobbt werden, dass man lügt oder sagt, ach Mensch, hier, wir haben zwar nur 80 Meter Kabel verwendet, schreib mal 100 drauf, rechnen wir 100 ab, 20 können wir immer noch irgendwo einsetzen, später mal. Dass du dann sagst, Moment mal, das finde ich jetzt nicht ganz fair, weil du möchtest ja auch nicht, dass hier 20 Meter mehr Kabel berechnet werden. Da geht's los, dass wir ins Gespräch kommen und sagen, gerecht ist das nicht. Und dass wir barmherzig sind mit den Menschen. Gottes Reich geht auf der Arbeit auch los, überall da, wo du die Werte, die Gott wichtig sind, lebst, wird es dazu führen, dass Gottes Reich sich ausbreitet, da wo du von Montag bis Freitag für viele von euch morgens hingehst und dann wieder nach Hause kommst. Gottes Reich will in deiner Arbeit sein. Und Gottes Reich will in der Gesellschaft sein. Gottes Reich ist nicht nur hier in der Kirche. Gottes Reich will in der Gesellschaft sein. Und ich bewundere das, dass es Menschen gibt, die in Gottes Reich leben, die sich das Lieblingsthema von Jesus zu ihrem eigenen Thema gemacht haben und gesagt haben, das, was Gott wichtig ist, soll mir wichtig sein. Die Bibel aufgeschlagen haben und gesagt haben, das, was hier läuft in der Gesellschaft, ist nicht, wie Gott sich das wünscht. Und deshalb setze ich mich dafür ein, ich will das ändern. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident, hat übrigens gesagt, dass Deutschland noch nie so christlich war wie im Moment, weil er sagt, die Werte vom christlichen Glauben werden immer mehr gelebt. Das hat er in Bezug gebracht zur Flüchtlingskrise. Und das bringt mich zum Nachdenken, weil ich sage, ja, ich möchte das, dass es den Menschen in meinem Land und darüber hinaus, wo ich Möglichkeiten habe, besser geht. Dass wir das Leben, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit suchen, Frieden suchen. Und es fasziniert mich, wenn ich gucke, wo Menschen diese Werte in der Gesellschaft umsetzen und dafür sorgen, dass Gottes Reich kommt. Das geht dabei los, dass Mutter Teresa als Friedensnobelpreisträgerin sich eingesetzt hat dafür, dass es den Stempel Lebens- und Wertesleben nicht mehr geben darf. Denn als sie aktiv war, da gab es den. Den hat man mal eben draufgepackt und den packen wir heute noch gerne auf Menschenleben drauf. Lebensunwert, bam. In der Vergangenheit und auch heute noch kriegen Menschen diesen Stempel, die sich nicht selber versorgen können. Menschen, die krank sind und am Tropf hängen. Menschen, die zu alt sind und am Tropf hängen. Menschen, die zu jung sind und an der Nabelschnur hängen. Wir sprechen ihnen einfach das Leben ab. Stempel drauf, nicht lebenswert. Menschen, die sich nicht wehren können, die Arbeit machen. Und Mutter Teresa hat gesagt, nein, die Würde des Menschen, die wir in unserem Land hochhalten, die ist nicht aus dem griechischen Denken oder aus dem römischen Denken. Die ist, weil Christen die Bibel aufgemacht haben und gesagt haben, wir sind Ebenbild Gottes. Wir haben eine Würde. Egal, ob du abhängig bist von anderen, egal, ob du krank bist, egal, ob du dich einbringen kannst in die Gesellschaft oder nicht, du bist kostbar und du bist wertvoll. Deshalb hast du Würde und deshalb bist du und dein Leben ist lebenswert. Und wer das tut und sich für sowas einsetzt, der bringt Gottes Reich in die Gesellschaft. Und jemand, der sowas gemacht hat, ist ein Baptistenpastor mit dem Namen Martin Luther King, der gesagt hat, Sklaverei, das kann nicht sein. Das ist ungerecht. Das ist eine Geschichte, die wir sehr gut kennen. Martin Luther King kennen wir mit der Rede I have a dream, das ist bekannt. Es gibt heute Menschen, die sich immer noch einsetzen gegen Sklaverei. Man denkt sich vielleicht, ach, sowas gibt es nicht mehr. Doch, sowas gibt es. Es gibt Zwangsprostitution, es gibt Menschenhandel. Statistiken sagen, dass es heute mehr Sexsklaven gibt, als es jemals gab. Und es gibt auch noch heute Menschen, die auf die Straße gehen und Gottes Reich in der Gesellschaft ausbreiten. Eine Aktion, von der ich jetzt gehört habe, die mich begeistert, ist zum Beispiel A21, eine Organisation, die mittlerweile weltweit einmal im Jahr mit Hunderten, mit Tausenden von Frauen auf die Straße geht, um aufmerksam zu machen, dass es immer noch Zwangsprostitution gibt, dass es immer noch Menschenhandel gibt und die sich wie Martin Luther King und viele andere dafür einsetzen, dass die Werte von Gottes Reich sich durchsetzen in dieser Gesellschaft und mehr Gerechtigkeit kommt. Mich begeistert, dass die Idee für Krankenhäuser hatte ein Mönchsvater mit dem Namen Benedikt von Nursia. Der hat 500 nach Christus einen Orden gegründet, den Benediktinerorden, und hat gesagt, wir müssen uns um Kranke kümmern. Das ist Barmherzigkeit, wie Gott sie meint. Und er hat sogar gesagt, Leute, die, die krank sind, die müssen wir so versorgen, als wären sie Christus selbst. Er hat damit den Grundstein gelegt für Krankenhäuser. Und ein indischer Philosoph, Vishal Mangalwadi, hat eine Studie rausgebracht und hat ein Buch darüber geschrieben. Das Buch heißt »Das Buch der Mitte«. Und er sagt, laut Statistik, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, sieht man, dass überall da wenig Korruption ist, wo Länder christlich geprägt sind. Das sind Beispiele, wo man sieht, wenn Gottes Reich kommt, kommt Gerechtigkeit, kommt Ehrlichkeit, Barmherzigkeit, kommt Frieden. Und an diesem Reich baust du mit. Und es wird einen Moment geben, in dem wir das Gerüst nicht mehr brauchen. Und du sagst, jetzt sehe ich sein Reich. Ich lade dich heute ein, dass du dich dafür entscheidest, wo du stehen willst. Denn in sein Reich der Liebe lädt Gott dich ein. Und wenn du in diesem Reich selber noch nicht Teil bist, wenn du noch selber nicht in der Familie von Gott bist, ist heute der beste Moment, um zu Gott zu gehen und zu sagen, ich will in dein Reich. Dafür ist Jesus gekommen, um dir zu vergeben. Wir feiern das in einer Woche. An Weihnachten feiern wir, dass er auf diese Welt gekommen ist, um das Fundament für dieses Reich zu bauen. Und er lädt dich ein und sagt, ich vergebe dir. Ich möchte nicht nur, dass du Vergebung lebst, zuerst vergebe ich dir. Und dieses Angebot gilt dir heute. Das kannst du annehmen, kannst sagen, ich will Teil werden von diesem Reich. Von einem Reich, was Ewigkeit hat. Von einem Reich, wo der König Friede und Liebe bedeutet. Und ich lade dich ein, dass du Teil wirst, dieses Reich Gottes zu bauen. Und dass du deinen Platz findest, ob es hier in der Kirche ist, dass du Möglichkeiten findest, wo du es in der Arbeit tun kannst, dass du Möglichkeiten findest in deiner Familie, in deiner Ehe und dass du in der Gesellschaft Möglichkeiten suchst, dass sein Reich gebaut wird. Ich möchte gerne jetzt noch dafür beten, dass das Lieblingsthema von Jesus unser Lieblingsthema wird. Und dass, wenn wir das Vaterunser beten und an den Punkt kommen, wo wir sagen, dein Reich komme, dass wir wissen, das verändert unser ganzes Leben, das verändert unser Umfeld. Das ist das, was die Welt braucht. Das ist das, was ich brauche. Ein wunderschöner Satz. Dein Reich komme. Darf ich euch bitten, dazu aufzustehen? Ich möchte Jesus bitten, dass genau das passiert in deinem Leben, in unserer Gesellschaft. Danke, Jesus. Dein Lieblingsthema verändert wirklich alles. Genau das wünschen wir uns für unser Leben. Dass das Reich vom Papa im Himmel in unser Leben kommt, in unsere Familie, in unsere Ehe, in unsere Arbeit, in unsere Gesellschaft. Dass überall da, wo wir sind, wir dein Reich mitbringen. Und dass da, wo wir hingehen, mehr Frieden ist. Dass da, wo wir hingehen, Vergebung ist. Dass da, wo wir hingehen, Barmherzigkeit ist. Dass da, wo wir hingehen, Frieden kommt. Dass da, wo wir hingehen, gedient wird. Und dass du Raum gewinnst. Ich bete für jeden, der dieses Angebot von dir noch gar nicht angenommen hat, dass jedem, der das noch nicht hat, heute zeigst, dass er das weiß, dass du ihm deutlich machst, wo er und wo sie steht. Und vor allen Dingen dafür, dass der nächste Schritt gegangen werden kann zu dir, in dein Reich der Liebe hinein, in dein Reich der Vergebung. Ich bete, dass du jeden heute zu dir ziehst, in deine Liebe rein, der das selber noch nicht so erfahren hat. Danke, Jesus, dass du das möglich gemacht hast. Und ich bete dafür, dass wir voller Mut und voller Freude an diesem Reich bauen, dass wir uns nicht frustrieren lassen, da wo man mehr Gerüst sieht als Mauerwerk, da wo immer noch Ungerechtigkeit da ist, und dass wir uns aber daran freuen, dass das Reich von dir immer größer wird und dass irgendwann mal du kommst und dieses Gerüst wegkommt und man das ganze Reich in voller Schönheit sieht. Und wie du gesagt hast, jedes Knie sich beugen wird vor dir und alle werden sehen, du bist der König und wir gehören zu dir. Und das bete ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.